Wenn man an das Thema herangeht, dann muss man sagen, die Kardiologen machen es sich immer einfach. Ja, Sie haben also hier diese Studien und Sie sehen hier, dass man nach 360 Tagen schon etwas nachweisen kann, dass hier irgendwas passiert. Wenn man sich aber jetzt anschaut, wie das in Österreich umgesetzt wird, dann sehen Sie, das ist hier eine Statistik von der European Heart Network. Die evaluieren also in ganz Europa alle Staaten und das ist, ich habe nicht die in Österreich geschönte Auswertung genommen, sondern ich habe die deutsche Auswertung genommen. Und Sie sehen, dass Österreich ist ein Hochcholesterinland und wenn man sich das anschaut, wo wir therapeutisch stehen, wenn man sagt, wo wird heute ein Fettstoffwechsel wirklich behandelt oder wirklich richtig kalkuliert, dann sehen Sie das, dass die Deutschen an drittletzter Stelle sind. Und ich habe das Interview zu diesen Daten von einem deutschen Kollegen, den ich ganz gut kenne, gehört, der hat gesagt, wenig überraschend war Österreich noch hinter Deutschland. Also wenn ich ihn das nächste Mal treffe, werde ich ihm erklären, dass der drittletzte Platz auch nicht gerade ehrenvoll ist. Aber Sie sehen, dass hier wirklich nicht das passiert, was wir eigentlich wollten. Und wenn wir das jetzt beim Myokardinfarkt machen, dann können Sie sich vorstellen, wenn es um weitere atherosklerotische Läsionen geht, wie Insult, wie periphere arterielle Verschlusskrankheit, Aortenaneurysma oder Aortenklappenstenose, dass dann die Situation noch wesentlich diffiziler ist und wir eigentlich sehr schwierig an diese Daten herankommen. Wir haben viele Myokardinfarktpatienten, wo wir dann die Ersten sind, die nachweisen, dass die auch Aortenaneurysmen haben. Und ich habe also jetzt in der Literatur mich einmal durchgearbeitet und bin hier auf diesen Terminus gekommen. Cryptogenic Stroke, ein deutscher, sehr interessanter Artikel mit kryptogener Insult. Es gibt noch einen Artikel, wo kryptogenetischer Insult drinnen steht. Mit dem Terminus habe ich überhaupt nichts anfangen können. Und im Wesentlichen sagt es, dass das Patienten sind, die meistens jung sind und einen Schlaganfall erleiden, ohne dass sie die klassischen Risikofaktoren wie Diabetes, Hypertonie oder Hypercholesterinämie aufweisen. Und wenn man diese Arbeiten genauer liest, dann wird sehr genau differenziert, ob diese Patienten mit oder ohne atherosklerotische Läsionen diesen Insult aufgewiesen haben. Und hier hat man dann die Risikofaktoren angeschaut und war eigentlich sehr überrascht, dass man bis zur interventionellen Kardiologie alles bemüht hat. Man hat nachgewiesen, dass bei vielen Patienten haben wir gefunden, dass also hier irgendwelche Vizien vorliegen, die als Ursache generiert wurden. Man hat wenige Patienten gefunden, wo plasmatische Gerinnungsstörungen so ein Event verursachen, aber man hat nicht nachgeschaut, wo dieses LP-A nicht doch auch die Ursache sein könnte. Und wenn man sich das anschaut, das Lipoprotein klein a, der Kollege Höllerl hat das schon sehr genau erklärt, ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass heute immer mehr diese oxidierten Phospholipide als atherogener Risikofaktor in Erwägung gezogen werden. Und wenn man sich anschaut, was hier das Lipoprotein A, also das ApoA hier macht, es bindet dieses oxidierte Lipoprotein und transportiert es so in die atherosklerotischen Läsionen hinein. Und wenn Sie sich's anschauen, dann ist das Lipoprotein-A-Spiegel zu über 90% genetisch bedingt und es ist mit Abstand die häufigste genetische Erkrankung, die wir heute kennen, also Stoffwechselerkrankung, die wir heute kennen. Und trotzdem ist es eigentlich extrem unterdiagnostiziert. Der Grund ist, dass wir eigentlich therapeutisch sehr wenig hier machen können. Und nur ganz kurz zusammengefasst, dieses Lipoprotein klein a ist durch diese Homologie mit dem Plasminogen, hat es eine sehr, sehr hohe thrombogene Aktivität und eine atherosklerotische Aktivität. Und wenn wir zum Beispiel Kinder sehen und ich betreue mit drei Kinder im Alter von 9, 11 und 15 Jahren mit Schlaganfällen, dann sind das klassischerweise Patienten, also diese drei, ein jeder von denen hat über 500 Milligramm pro Deziliter Lipoprotein klein a und wir haben sonst keinen weiteren Risikofaktor und auch keine Atherosklerose gefunden. Also es ist ein extrem thrombogener Risikofaktor, den wir beachten sollten. Es gibt dann diese 2019 publizierte Studie, wo man die Hypothese aufgestellt hat, ist Lipoprotein A mit vermehrten Insulten, Schlaganfällen assoziiert. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich heute so bei der Blutabnahme gesessen bin, haben mich sehr viele vorwiegend ältere Frauen darauf angesprochen und gesagt, ich habe nur eine einzige Angst, dass ich ein Pflegefall nach einem Schlaganfall werde. Und darum ist es ganz interessant, hier in dieser Regards-Studie hat man hier mal die Hypothese aufgestellt, dass Lipoprotein klein a sehr wohl ein Risikofaktor ist. Und man hat dann hier diese 572 Schlaganfallpatienten hergenommen und konnte eine ganz klare Korrelation herstellen mit der Höhe des LP klein a's und dem Auftreten von Schlaganfällen, sodass man das heute als Risikofaktor hineinnehmen sollte. Und natürlich, wenn ein anderes Gefäßproblem auftritt, wir müssen natürlich in diese Richtung schauen. Wenn Sie sich hier anschauen, das Homozystein war mal extrem modern, dann haben wir es total vergessen. Man kann es auch nur mit sehr billigen Medikamenten therapieren, aber auch D-Dimer und Lipoprotein klein a ist höher assoziiert mit einer transitorischen ischämischen Attacke, als es assoziiert ist mit einer Karotis, einer höhergradigen Karotisstenose oder mit peripheren Verschlusskrankheiten an der Cerebri Media zum Beispiel. Wenn man beim Insult hergeht und schaut, was hier therapeutisch gemacht wurde, dann sehen Sie, es gibt durchaus viele Daten, aber wenn Sie sich diesen Kartoffel- und Tomatensalat anschauen, dann sehen Sie, die blauen Punkte sind die Fibrate, die haben zwar das HDL erhöht, haben aber nichts gebracht. Wenn Sie sich anschauen, die Statine waren teilweise Wunderwaffen und teilweise waren sie sogar negativ, sodass ich auch hier nur maximal einen Trend ablesen kann. Und man muss sich letztendlich fragen, was das hier bringen kann. Sie sehen hier die Improve-It-Studie mit Ezetimibe hat plus minus null gebracht. Also Sie sehen, hier wissen wir therapeutisch sehr wenig. Und wenn man sich in vielen dieser Studien das angeschaut hat, dann waren das aber viele Patienten, die sie therapiert haben, nachdem sie bereits ein cerebrovaskuläres Event gehabt haben. Und das könnte eine der Ursachen sein, dass man sehr, sehr spät bei fortgeschrittenen Erkrankungen erst interveniert hat, aber nachgewiesen ist das nach wie vor nicht. Die BAVK, wenn Sie sich das anschauen, Lipoprotein klein a, wenn das unter 23 ist und wenn es über 110 ist, Sie sehen, kommt es zu einer Versechsfachung und die Karotis interna Stenose, mehr möchte ich dazu nicht sagen, ist natürlich auch abhängig vom Lipoprotein klein a. Es geht diese Zahl nach oben und es ist sehr konkurrent in allen Untersuchungen. Wenn ich an das nächste Kapitel herangehe, an das Aortenaneurysma, an die Aortenaneurysma-Ruptur, so ist es viele, dass viele sagen, was ist die Ursache? Irgendein Gewebsproblem, was sich hier an der Aortenwand abspielt. In Wirklichkeit sind es 70-80% haben diese atherosklerotischen Läsionen. Und wenn wir anschauen, was in dieser atherosklerotischen Läsion drinnen, dann finden wir eine große Menge an oxidierten Lipoproteinen und diese oxidierten Lipoproteinen inklusive dem oxidierten HDL-Cholesterin, den angeblich so guten Cholesterin, ist hier drinnen und bewirkt eines, genauso wie das LPGN A, dass es zu einer Inflammation lokal kommt, die dazu führt, dass es zur Proteolyse und Nekrose in dieser Gefäßwand kommt. Und wenn man sich das anschaut, dann sehen Sie, das ist eine PET-CT-Untersuchung, wo man diese Inflammation an der Aorten, in der Aorta gemessen hat, dann sehen Sie, das ist das Normale. Und wenn hier die Entzündung hoch ist, weil einfach oxidierte oder andere Lipoproteine in die Gefäßwand eingedrungen sind, dann kommt es dazu, dass Proteoglykan eingelagert wird, das zerstört die glatten Muskelzellen und die elastischen Fasern. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist das Endstadium dieser Erkrankung, dann können Sie sich vorstellen, dass natürlich nach 2 Jahren die Rupturgefahr bei diesen Patienten, dass es hier zur Aortenaneurysma-Ruptur kommt, ist bereits 60% innerhalb von 2 Jahren. Also man sieht, dass das eine sehr drastische Sache ist. Und wenn Sie sich das noch anschauen, wenn wir wieder zurückkommen zum HDL, warum haben die ganzen Studien mit dem Fibraten nichts gebracht? Die haben zwar wunderschön das HDL nach oben gebracht, die Cholesterol-Ester-Transfer-Protein-Inhibitoren, nach meinem Wissensstand ist, glaube ich, auch die 4. Substanz schon zu Grabe getragen worden, die verdoppeln das HDL, aber sie bringen klinisch nichts. Und es ist so, dass die Höhe des HDLs nicht entscheidend ist. Und wenn Sie sich das anschauen, man ist hierher gegangen und hat hier das oxidierte ApoA Das ist das Eiweiß, was außen herum am HDL drauf ist, untersucht. Und je mehr das hier also modifiziert ist, desto weniger ist es für den Reverse-Cholesterol-Transport geeignet. Und Sie sehen, dass plötzlich, wenn das modifizierte HDL hoch ist, wie wir es zum Beispiel bei der chronischen Niereninsuffizienz sehen, dass es dann sogar atherogen wirkt und die Atherosklerose vorantreibt, sodass es heute ein Wert ist, mit dem wir relativ wenig anfangen können. Das ist nur eine Statistik von 2019. Sie sehen, dass natürlich die Prognose des Aortenaneurysmas nach wie vor eine sehr negative ist. Und man hat hier verglichen, ob es besser ist, wenn man über die Arteria femoralis hier einen Stent implantiert oder ob man offen operiert. Sie sehen also, die Unterschiede sind philosophisch und in beiden Gruppen haben wir doch eine sehr, sehr hohe Mortalität im Nachverlauf bei diesen Patienten. Und das sollte man immer bedenken, wenn man Patienten hat, die ein sehr hohes Risiko aufgrund ihrer Fettstoffwechselstörung aufweisen. Zum letzten Thema, und das hat mir der Professor Delikat vorgegeben, er hat gesagt, ich muss über die Aortenstenose reden, was ich damit erfülle. Sie sehen, dass das Risiko verdoppelt sich alle 10 Jahre. Die Männer sind schlechter dran als die Frauen. Das ist nicht überraschend, das ist generell so, auch wenn es manche bestreiten. Rauchen ist ein Risikofaktor für Aortenstenose, die Hypertonie auch etwas. Aber wenn Sie über 60 Jahre sind, ist der wesentliche Risikofaktor für das Auftreten und für die Progredienz einer Aortenstenose ein erhöhtes LDL-Cholesterin und ein erhöhtes LPGNA. Und das ist eine sehr schöne Studie im CEGNA publiziert mit über 5000 Teilnehmern. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, was hier, ob hier das LPA und das oxidierte Phospholipid etwas ausmachen, dann sehen Sie, dass das hier im Gesamtkollektiv und also auch abhängig vom Alter beide Faktoren zu einer Progression der Erkrankung führen, sodass man das heute natürlich, wenn man Patienten mit hohem LPA hat und die Kollegin kann sich erinnern, wir haben einmal einen relativ jungen gehabt, da hat man die Aortenstenose, wenn man sich 10 cm seinem Thorax genähert hat, hat man sie gehört. Sie war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht diagnostiziert, aber höhergradig, wie Sie sich vorstellen können. Also so sollte es sein. Wenn ich jetzt hergehe und sage, man hat bei der Aortenstenose Statine eingesetzt und hat absolut unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Und wenn man sich diese Studienergebnisse anschaut mit den Statinen, dann muss man generell sagen, auch in der Atherosklerose-Prävention, die 25% haben uns nicht vom Hocker gerissen, obwohl es natürlich die nach wie vor die Erstlinientherapie ist, aber es könnte besser sein. Und einer der Gründe, warum die Statine vielleicht nicht ihre volle Wirkung haben, sind diese Gründe. Und zwar, sie führen zu Insulinresistenz, sie führen zu einer 25-prozentigen Erhöhung des Lipoprotein klein a's. Sie sehen aber auch, die oxidierten Phospholipide erhöhen sich adäquat der Zunahme von LPA. Ob die Partikelgröße hier so eine große Rolle spielt, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir sollten immer dabei bedenken, dass wenn Sie Statinen nehmen, dass es zu einer 50-prozentigen Erhöhung vom PCSK9 kommt. Und über diesen Weg natürlich eliminieren Sie Ihre LDL-Rezeptoren und sind natürlich nicht primär therapeutisch in dem Umfang effizient, wie wir das wollten. Und viele diskutieren das heute und sagen, vielleicht sind die Pleiotropeneffekte der Statine wesentlich potenter als vielleicht die LDL-Senkung. Aber da ist die Diskussion absolut nach wie vor offen. Und ich komme zum Letzten. Sie sehen, dass man natürlich sehr viele Therapieansätze gewählt hat, aber das ist meine Konklusion. LDL-Cholesterin, Lipoprotein A, aber auch das metabolische Syndrom, auf das bin ich heute nicht eingegangen, sind eigenständige Risikofaktoren, nicht nur für Myokardinfarkt, sondern auch für andere atherosklerotische Erkrankungen. Oxidiertes Phospholipid und oxidiertes HDL ist sowohl kausal als auch als Progressionsfaktor heute bewiesen. Und wir sollten immer daran denken, dass wir viele Patienten haben, die sagen, ich habe ein HDL von 70, mir kann nichts passieren, ich brauche deswegen keine Therapie, ich habe einen guten Quotienten. Das ist so alt, wie es schwachsinnig ist und sollte eliminiert werden, dieses Wissen. Ja, wir haben viele Patienten, die 80, 90, sogar über 100 HDL haben und trotzdem Myokardinfarkte schieben, weil sie halt einfach ein dysmorphes HDL haben. Diagnose und Therapie ist in Österreich in der Regel viel zu spät gestellt und die Therapie ist in der Regel ineffizient. Ja, wir sind an vorletzter Stelle, wir können aber heute noch ruhig schlafen, weil die Estländer sind noch schlechter. Ich habe nur Angst, dass die den letzten Platz verlassen wollen, dann wäre diese Position frei, aber ich glaube nicht, dass sie ruhmvoll ist. Ja. Risikokollektive müssen und sollten frühzeitig diagnostiziert und etabliert werden und scheuen Sie sich nicht, dann auch zur Therapie zu schreiten. Danke für die Aufmerksamkeit.